Kulturpodcast des Landes Steiermark.
Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe des Kunstfunken, dem Podcast für Kunst und Kultur des Landes Steiermark. Ich habe heute jemanden zu Gast, mit dem ich immer schon mal reden wollte, und jetzt hat es sich ganz spontan ergeben. Du bist zufällig in Graz, obwohl du eigentlich in Hamburg wohnst. Mhm. Wer du bist? Du bist Christian Winkler, aber wer du bist, das ist ja nicht immer so klar. Als ich das erste Mal für eine Kritik von einem Stück von dir nach dir recherchiert habe, ist mir immer dieser Franz von Storchen dazwischen gekommen, und ich habe dann die Bildersuche aktiviert für beide Namen und habe mir gedacht, ja, witzig, die sind zwar woanders geboren, aber schauen sie total ähnlich, aber irgendwie auch nicht. Wer da was steckt hinter Franz von Storchen?
Das ist ein Regie-Alias, also das ist kein Autoren-Alias, weil es so oft ist, sondern als Regisseur habe ich mir irgendwann den Namen Franz von Storchen ausgedacht, weil das geht zurück auf die Idee, dass vor allem in Stadttheatern diese Kombination zwischen Autoren und Autorinnen und Regisseurinnen nicht gewollt war oder nicht so unterstützt wurde.
In Stadttheatern?
In Stadttheatern. Okay. Also das ist aber schon lange her. Das ist schon 15 Jahre her. Ich glaube, jetzt hat sich das verändert. Jetzt ist es vielleicht genau das Gegenteil, dass man das vielleicht eher interessant findet. Aber ich habe es von verschiedenen Dramaturginnen gehört, die mir gesagt haben, als ich geschrieben habe meine Texte, es ist doch nicht so gut, wenn du deine eigenen Texte inszenierst, lass das doch jemand anders machen. Und das habe ich nicht verstanden und habe mir gedacht, gut, dann macht es halt jemand anders, dann macht es halt der Franz von Storchen.
Okay.
Das war der Grund.
Und warum der Name Storchen?
Da gibt es verschiedene Geschichten. Ich kann jetzt die Wahrheit erzählen oder ich kann dir auch irgendwelche.
Ja, das weiß man bei dir sowieso immer. Vor allem, was ist die Wahrheit?
Genau.
Sehr großes Thema mit deiner Arbeit.
Genau. Also, das ist in den Namen auch inhärent, dass es sozusagen eine fiktive Biografie gibt. Es gibt aber auch reale Elemente des Namens und auch der Biografie. Mhm. Die vermischen sich sozusagen. Das ist ja echt etwas, was ich eigentlich immer mache, also bei den Arbeiten, dass ich diese zwei Dinge immer sehr stark vermische, also sehr starke Realitätsbezüge hat, aber auch sehr starke fiktive Bezüge.
Genau. Und der Franz von Storchen ist in der Bukowina in Czernowitz geboren. Warum eigentlich genau?
Das hat jetzt nichts, also das ist eine Ukraine eigentlich, genau, und das hat jetzt nichts mit dem Krieg zu tun oder so. Oder dass
Nein,
man
das gibt
irgendwie,
schon länger.
Das gibt schon viel länger und ich erzähle das auch in einem Stück, das ist auch tatsächlich, weil ich da versuche, so durchlässig wie möglich zu sein und bin da auf der Bühne und erzähle das auch, dass das geht zurück auf eine Vorlesung in der Germanistik, wo ich studiert habe, und da hat uns ein Professor von der Bukowina erzählt, das ist sozusagen in der Ukraine ein Gebiet gewesen, oder heute noch ein Gebiet, wo sehr viele unterschiedliche Nationen zusammengelebt haben oder immer noch leben. Und wo das so von dem Professor damals zumindest so erzählt wurde, dass das sehr fast schon so romantisch, ein romantisches Wunderland, wo die unterschiedlichen Nationen, die deutschsprachige Rumänen, Ukrainer, Russen, sehr viele europäische Länder irgendwie zusammengelebt haben, Minderheiten zusammengelebt haben und in Harmonie. So.
In Harmonie, ja, das ist die Erzählung.
Genau, das ist die Erzählung.
Man weiß nicht, ob wirklich
nee,
so war.
Nee, das ist
aber,
natürlich nicht so, aber ich fand die Erzählung interessant und fand dann die Bukowina hat für mich dann so wie ein Märchenland geklungen. So. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich, es gibt viele Romane und so viele Bearbeitungen, wo die Bukowina so als Sehnsuchtsort thematisiert wird. Ja. Es ist heute nicht mehr so. Aber
vorige Woche war, glaube ich, auf Ö1, oder da habe ich es halt gehört, also ein Beitrag über die, bei Diagonal haben sie so alte Beiträge ausgegraben. Und nach dem Beitrag habe ich mir gedacht, ich muss da unbedingt mal hinfahren, aber es wird sicher nicht so sein. Warst du schon mal dort?
Ich war schon mal dort. Okay. Ich war zu kurz dort, um das jetzt so zu erleben, aber genau.
Ich finde, es steht auch ganz gut, deswegen gebe ich diese Frage so viel Raum, es steht auch ganz gut für deine Art zu arbeiten. Du hast ja auch in Europa an sehr vielen Theatern gearbeitet, an sehr vielen Orten. Du hattest ein Stipendium in Skopje, in Mazedonien, du warst in Berlin, in Hamburg, du warst sogar in New York mit einer Produktion, in Luzern. Ich habe ein paar vergessen, aber ganz, ganz viele. Und es ist auch so ein, kommt auch in deinen Arbeiten vor, dieses, multikulturell will ich jetzt nicht sagen, aber so, du gehst halt einfach in viele Richtungen, auf vielen verschiedenen Ebenen. Mhm. Und das werden wir jetzt ein bisschen tiefer eintauchen. Aber jetzt will ich dich fragen, was war dein Berufswunsch als Kind? Weil es wolltest du immer schon Regisseur und Theaterautor werden, was du jetzt ja bist und relativ früh auch geworden bist? Mhm. Oder was wolltest du als Kind werden?
Ja, genau das.
Echt?
Genau das. Klingt jetzt ein bisschen langweilig vielleicht.
Nein, das klingt super.
Aber ich glaube, ich wollte tatsächlich, zumindest, ich glaube, Regisseur habe ich mir nicht so ganz vorstellen können, was das ist. Ja. Aber Autor, also ich wusste, ich habe immer gehofft, dass ich, also ich habe diese romantische Vorstellung gehabt, ein Buch von mir im Bücherregal zu haben, wo mein Name draufsteht.
Okay.
Und ich glaube, das Interessante ist, als Kind denkt man, glaube ich, nicht inhaltlich, sondern repräsentativ. Das heißt, dass das die Repräsentation des Buches, was das Buch repräsentiert, war mir, glaube ich, wichtiger als die Geschichte, die darin abgebildet worden wäre, wenn ich es geschrieben hätte als Kind.
Das Ach, Buch. Das ist nicht nur bei Kindern so.
Richtig, genau. Es gibt ja diese, das kennst du bestimmt, diese Idee von irgendwelchen alten Leuten, die dann anfangen, älteren Leuten, sage ich jetzt, die dann anfangen, Bücher zu schreiben und im Selbstverlag herausbringen, ja, damit sie eben das allen Freunden, genau, Freundinnen geben können, ja, und in die Bücherregale stellen können, damit sie eben genau das haben, dass bevor sie sterben, einmal ein Buch geschrieben haben. Das ist wie so eine Bucketlist.
Hattest du schon als Elfjähriger.
Ja, genau. Noch viel früher. Ja, genau.
Genau, jetzt wollte ich dich noch was fragen. Du bist in Graz geboren. Mhm. Also das stimmt.
Das stimmt.
Warum bist du dann in die Handelsakademie in Deutschland gegangen?
Also ich bin in Graz im Krankenhaus geboren.
Ah.
Also es stimmt schon, aber es stimmt auch nicht.
Das ist typisch.
Ja, genau. Es steht in meinem Pass, also es stimmt sozusagen. Aber ich bin im Bezirk Deutschlandsberg aufgewachsen, nicht in Graz. Ich habe in Graz eigentlich lange Zeit nichts zu tun gehabt.
Aber du hast dann Germanistik studiert in Graz und in London auch Kulturpolitik. Mhm. Was genau lernt man da?
Das ist Kulturmanagement und Kulturpolitik. Das ist eine Mischung zwischen, also ich habe auch Regie studiert, aber ich habe das sozusagen als quasi geisteswissenschaftlichen, Mischung zwischen geisteswissenschaftlichen und, ja, wirtschaftlich ist ja auch geisteswissenschaftlich.
Ja.
Also wirtschaftlich, man lernt da, wie man Kulturinstitutionen leitet, was sozusagen Kulturaufträge bedeuten, was die kulturpolitischen Ideen hinter Kultur, What Good Are the Arts, hat zum Beispiel einen Kurs geheißen, also wofür überhaupt Kunst, was ist das, was sind sozusagen die kulturpolitischen oder die gesellschaftlichen Gründe dafür, warum das wichtig ist, warum man das vertreten, wie man das vertritt vor der Gesellschaft oder vor der Politik oder so. Aha. Also eigentlich genau diese Punkte, die jetzt gerade wieder wichtig werden.
Ja, glaubst du, dass das deine Arbeit beeinflusst hat? Weil es ja eine theoretische Beschäftigung mit dem Künstlersein ist und das natürlich einen anderen Zugang gelegt.
Ich glaube schon. Ich glaube deswegen, weil ich mir schon immer wieder die Frage stelle, für wen macht man etwas? Mhm. Also wer soll im besten Fall kommen? Das ist was anderes als dann, wer wirklich kommt natürlich, aber für wen bestenfalls? Warum macht man es überhaupt? Was will man damit erreichen? Also man muss sich ja irgendwann mal die Frage stellen, warum arbeite ich in einem Bereich, der verhältnismäßig wenig Nachhaltigkeit hat? Also im Sinne von, das ist sehr,
bei Theater,
sehr also so verpufft alles so, im Theater vor allem, genau. Und aber auch wenn ich jetzt mit experimenteller Lyrik arbeiten würde wollen, würde das verhältnismäßig wenige Zuschauer haben wahrscheinlich.
Ja.
Vor allem, wenn ich nichts machen würde. Und dann ist, muss man, aber trotzdem kann man sich ja die Frage stellen oder kann man die Frage beantworten für sich, warum man das wichtig findet und warum man das interessant findet. Und da hilft so ein Studium sozusagen, sowas zu überlegen oder zu reflektieren schon. So. Mhm. Ob man dann zu einer Antwort kommt, ist was anderes.
Ist heute in der Früh beim Duschen eine Frage eingestellt. Wenn du Kunstdiktator wärst, also wenn du das Kulturministerium, das es ja nicht gibt, in Österreich überhättest und Diktator sage ich jetzt, weil du halt alle Ressourcen hast, alles Geld von Österreich und jetzt jedes Gesetz umsetzen. Was würdest du machen?
Du meinst, welche Gesetze würde ich erlassen?
Gesetze für die Kulturpolitik.
Boah, das ist eine komplizierte Frage. Aber ich glaube, ich würde vor allem, was ich mir auch heute in der Dusche gedacht habe. ich würde vor allem diese Frage des Entweder-Oders ausschließen. Also es wird ja jetzt gerade Kulturpolitik gemacht, die behauptet oder die sagt, wir fördern entweder die Kultur oder wir streichen die Kultur oder wir streichen den sozialen Wohnbau. Mhm. Oder wir streichen die Kultur oder wir müssen halt die Flüchtlingserstauffanglager irgendwie einstreichen. In Deutschland gibt es diese Diskussion, in Österreich auch und überall anders auch. In Amerika genauso. Und diese Frage, dieses Entweder-Oder, finde ich, das geht nicht. Also ich finde, ich verstehe nicht, warum das so argumentiert wird. Man kann beides machen. Wenn man Politiker ist, und das würdest du mir dann
ja
zustellen, dann würde ich der Diktator sein, dann würde ich mir das nicht gefallen lassen, dass es dieses Entweder-Oder gibt. Es muss beides gehen. Und das ist meine Aufgabe als Politiker, dann beides irgendwie möglich zu machen. Und es geht. Es geht beides. Es muss beides gehen.
Ja, das kann nicht eins auch. Man würde auch Geld sparen, ganz ehrlich. Wenn man sich Synergien überlegt, kann man alle long.
Ja, nein, es geht aber nicht darum, es geht jetzt gar nicht um Pragmatismus, sondern es geht um Realweltdinge. Mhm. Also es gibt genug Geld auf der Welt, dass wir immer momentan noch beide Dinge machen können. Klar können wir jetzt argumentieren, wir können nicht Klimaschutz machen und gleichzeitig in bestimmte andere Energien investieren, weil sie die ausschließen sozusagen. Aber selbst das kann man bis zu einem gewissen Punkt machen sozusagen. Und aber du hast ja gesagt, ob ich es mit einem Diktator, also im Sinne von, ich muss ja nicht ganz logisch argumentieren, aber mein Punkt wäre, glaube ich, dieses Versuchen, nichts auszuschließen oder mich nicht ausspielen zu lassen von was anderem, dass man sagt, du bist jetzt auch zuständig für den sozialen Wohnbau und dann musst du das verantworten, dass Leute keine Wohnungen haben oder nur teure Wohnungen haben. Und da musst du halt ein bisschen von deinem Kulturgeld hergeben. Natürlich ist es ein Argument im Sinne von, wenn man dieses Sophie's Choice-Ding, also welches Kind gibst du her? Nein, du behältst beide Kinder, das ist die Antwort.
Super Antwort. Aber jetzt, du hast schon…
Das ist übrigens so eine Frage, die du eigentlich gar nicht gestellt hast.
Ja, genau, aber damit habe ich gerechnet bei dem Gespräch mit dir. So, und jetzt zu Dingen, die dieses Jahr passiert sind mit dir an deinem Geburtsort Graz. Mhm. Du hast im September einen Preis bekommen, den noch niemand bekommen hat, weil er nagelneu ist, der Rüssel, der Preis der freien Szene. Und eben für die Produktion Boji in The State of Fire and Miracles und für die gleiche Produktion bist du aktuell auch für den Wiener Nestor-Preis nominiert in der Kategorie Spezialpreis. Mhm. Und jetzt möchte ich, also ich habe zuerst bei freier Szene nachgeschaut, könnte man ja auch in dieser Kategorie nominieren, aber warum Spezialpreis? Was ist so speziell an Boji?
Ui, also ich finde, es hätte auch für die freie Szene nominiert werden können.
Ja, ja.
Das ist lustig, dass man eigentlich etwas macht, was im Endeffekt, also meiner Meinung nach, genauso Theater ist wie alle anderen Projekte, die ich gemacht habe, die unter Theater fallen dann oft. und das ist genauso Theater und das wird scheinbar, also Boji ist jetzt zum Beispiel eine Produktion, die sehr erzählerisch eigentlich eine verhältnismäßig klassische Geschichte erzählt, aber aus einer vielleicht interessanten Perspektive, nämlich der Perspektive eines Hundes, der zwischen zwei politische Parteien gerät und zum Maskottchen gemacht wird von einer Partei, der anderen Partei gefällt das nicht und er gerät halt dadurch in so eine Propagandamaschinerie, wird zum Influencer hochstilisiert und dann aber zum Bösen von der anderen Partei und dann gerät er so dazwischen, dass er eigentlich umgebracht werden möchte von der anderen Partei oder von den Anhängern der anderen Partei, bis er zum Schluss dann endlich dann gerettet wird und der Hund erzählt halt im Nachhinein seine Geschichte, wie er zu diesem Instrumentarium der Propaganda am Ende beider Parteien wurde, also einerseits genau, und positiv und negativ.
Genau, und den Hund gab es ja wirklich in Istanbul und er hat, also ich liebe diese Produktion, weil ich liebe diese Fähren, die man die Teil des öffentlichen Verkehrs sind in Istanbul, in allen Städten liebe ich das. Und er ist ja auch mit der Fähre herumgefahren, der ist von U-Bahn, von der Metro in die Fähre.
Genau, deswegen wurde er weil er halt so scheinbar sich bewegt hat durch die Stadt, scheinbar menschlich, ist er zum Instagram-Star geworden, weil die Leute das halt so spannend fanden, dass der halt
Ziemlich großer Hund eigentlich.
Der ja, schon großer Hund und der das halt aber so ganz souverän, scheinbar so souverän macht, dass er wartet auf die U-Bahn und dann einsteigt und dann auf die nächste Fähre geht und dann so weiterfährt. Und das fanden Leute so spannend oder interessant und haben natürlich eine Ablenkung gefunden für sich auf Instagram natürlich. Und diese Ablenkung haben natürlich, hat die Politik natürlich für sich benutzt, weil es eine Ablenkung war eben. Ja. Und aber ich fand halt interessant, dieses Dazwischenstehen, dass dieser Hund zwischen diesen Parteien steht und überhaupt nicht, natürlich nicht weiß, was mit ihm geschieht. Trotzdem geschieht was mit ihm, trotzdem wird er bedroht, er wird geschlagen, getreten von Leuten, er wird mit der Pistole bedroht, muss dann, also wird schon sozusagen, es gibt schon einen Effekt für den Hund, also auch einen körperlichen, also einen spürbaren für ihn, weil so intellektuell versteht er das natürlich nicht, aber.
Ja, man muss ja immer sagen, das ist ein Hund, der da spricht.
Genau, aber in der Produktion versteht er das sehr gut. Ja. Also in der Produktion ist er sogar, würde ich sagen, viel intelligenter als die Menschen, die ihm zuhören.
Das ist so die Essenz. Mhm. Aber deine Produktion jetzt war ja auch so eine Mischung aus Konzert, Kunstausstellung eigentlich. Man muss ja genau hinschauen, es ist ja schwierig, Produktionsfotos zu. Es sind keine schönen Fotos, weil das nicht geht, weil man muss einfach ganz genau hingehen und sich das ganz genau anschauen. Mhm. Und deswegen finde ich, steht es auch für deine Arbeit, weil man kann jetzt, es ist jetzt keine Guckkastenbühne, wo man sie reinsetzt, sondern man muss, man will auch unbedingt mitmachen. Also,
ja. Genau, es spielt mit diesem, was ich immer so spannend finde, also Menschen versuchen Sinn aus allem zu machen.
Ja.
Also du kannst, also vor allem in einem Setting, wo sie dazu aufgefordert werden. Also im Theater werden sie dazu aufgefordert, aus dem, was sie da sehen und hören, ihr Sinn zusammenzubauen.
Mhm.
Und es ist eigentlich egal, was du den Leuten hinwirfst, sie würden immer aus allem Sinn machen. Selbst aus den absurdesten Dingen würden sie ihren eigenen Sinn zusammen machen. Weil sie würden es vielleicht nach außen sagen, sie haben es nicht verstanden, aber sie würden trotzdem.
Ja, aber dass man sagen kann, man hat sie nicht verstanden, macht man sie ja einen Sinn und dann macht es keinen Sinn, aber man hat ja schon ein Konzept vorher.
Genau. Also und das finde ich spannend, dass man assoziativ etwas erzählen kann und die Menschen, die Zuschauer, sich ihren Sinn selbst erschließen können. Mhm. Und natürlich gibt es eine Führung, also es gibt eine Leitung. Also ich schmeiße jetzt nicht irgendwas hin und sage, mir ist egal, was das ist, ich werde schon irgendwas machen damit, sondern es ist schon sehr klar geführt, was ich dabei denke. Aber es muss nicht sein, dass die Zuschauer die gleichen Assoziationen zur gleichen Sekunde haben, weil die Dinge stehen ja dann, also diese Kunstobjekte, die zusammen mit dem Text und mit dem Ton.
Genau, jetzt kurz zur Erklärung, das gibt im Hintergrund, also das Bühnenbild ist so ein mega hohes, riesiges Setzkastenregal, wo halt ganz, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele unterschiedliche
30 ungefähr.
Artefakte drinnen sind, also ein Herz, Hundekot, ganz viele unterschiedliche Dinge.
Und auch weniger konkrete Dinge, die man vielleicht jetzt nicht so beschreiben kann.
Man muss dann auch überlegen, so was hat das jetzt, so ein Wandteppich, so ein komischer. Und was auch noch speziell ist, wenn man das Wort benutzen will, ist, dass jede Aufführung von einer anderen Schauspielerin oder von einem anderen Schauspieler in deren Muttersprache gelesen wird.
Nicht gelesen wird, sondern gesprochen wird. Also die haben einen Knopf im Ohr und die hören den eigenen Text in ihrer eigenen Muttersprache und sprechen den sozusagen nach. Sie haben ihn nicht auswendig gelernt und sie lesen ihn auch nicht.
Genau. Und man muss eben dann das wird dann mit Untertiteln übersetzt, was man muss schon mitarbeiten.
Man muss lesen.
Weil der Hund, der philosophiert ja auch. Mhm. Und man muss trotzdem denken, es ist nur ein Hund. Also man ist beansprucht. Und dann gibt es aber noch die wunderbare Musik von Anna Anderloh, die auch irgendwie wie so ein eigenes Konzert auch funktioniert. Genau. Deswegen wahrscheinlich speziell. Und
deswegen Spezialpreis, meinst du? Wobei, wenn man sich das jetzt überlegt, was das heißt, also da gibt es eine Musikerin, da gibt es eine Schauspielerin und da gibt es ein Bühnenbild. Das ist jetzt erstmal nicht so speziell. Für Theater meine ich jetzt.
Stimmt. Stimmt.
Wir machen ja nicht irgendwie, man könnte ja sagen, wenn wir jetzt irgendwie, was weiß ich, draus gehen und dann gibt es Häuser, die miteinander kommunizieren, die nicht sprechen und es gibt keinen Text und so und das ist die Behauptung, dass jetzt zwei Häuser miteinander kommunizieren würden, wäre das ja, sage ich mal, spezieller als in einem Bühnenraum eine Musikerin, eine Schauspielerin und ein Bühnenbild.
Also, nein, ich sage nicht ganz verstanden. Aber
nein, die Form scheint speziell, es ist aber eigentlich, wenn man es ganz ernst nimmt, ist es Erzähltheater. Es ist ein Monolog im Endeffekt. Es ist schon speziell, ich will das ja jetzt gar nicht nehmen, ich finde es auch speziell, aber es ist jetzt nicht, es könnte auch, also ich finde, Theater hat mittlerweile so viele spezielle Formen, dass das jetzt dafür eigentlich keinen Spezialpreis geben müsste, es könnte alles Theater sein. Aber das ist schön, dass es so ist.
Genau. was mir besonders gut gefallen hat, ist eben, dass jede Aufführung von einer anderen Darstellerin gesprochen wird. Also du bindest die Mehrsprachigkeit ein und das ist so angewandt, weil du sagst, ja, Kunst ist immer politisch, man kann nicht politisch sein. Und ich habe halt das Gefühl, also es gibt halt so politisches Theater, das kommt immer mit dem Zeigefinger daher und besteht zu 90% aus FPÖ-Bashing. Und dann denke ich mir, also ja, machen es halt, aber es ist jetzt für mich nicht so spannend. Und das, was du machst, das kommt halt so von unten auf und von vielen Seiten, auf vielen Ebenen. Man muss halt immer viel drüber nachdenken und du engagierst ja auch nicht professionelle DarstellerInnen, wie zum Beispiel Schiff des Theses. Bernhard Berle ist jetzt kein ausgebildeter Schauspieler, aber halt das, ja, ganz wichtig
aber
für das
super
Stück.
Typ.
Ja, aber super netter Typ. Und du gehst ja sowieso auch gerne an so Nicht-Theaterorte wie Supermärkte, Discos, Bars, wo eben das echte Leben passiert, weil du sagst ja auch, dass Politik im ganz normalen Alltag liegt und das man sich ja nicht ausblenden kann. Also wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn man noch nie ein Stück von dir gesehen hat? Wir haben jetzt von einem Regal und einem Hund gesprochen und du sagst, das ist ganz normales Theater.
Nein, das ist ein bisschen provokativ vielleicht. Also mir ist schon bewusst, dass es vielleicht Dinge sind, die herausfordernd sind für jemanden, der vielleicht unter Theater sich das vorstellt, was man sich so als Schüler vielleicht unter Theater
so
vorstellt.
Genau, so eine Nesto-Inszenierung im Schaffen.
Genau. Wenn man sich das als unter Theater vorstellt, dann ist es sehr anders, das stimmt schon.
Ja.
Für meine Begrifflichkeiten sozusagen ist es dann doch, hat es auch durchaus handwerkliche Fähigkeiten, die man als Regisseur lernt oder als Autor lernt oder als Bühnenbildner lernt oder was auch immer. Das sind Dinge, die man dann halt alle zusammen dann benutzt. Also das sind Erfahrungen, die man halt über Jahre sammelt so, und ob das technische Natur sind oder sprachliche Natur oder auch, wie du gesagt hast, zum Beispiel das Subversive, würde ich behaupten, hat damit zu tun, dass es ganz oft Geschichten sind, die aus Kontexten kommen, wo man nicht das eins zu eins ansprechen kann, was man erzählen möchte. Zum Beispiel in der Türkei, wo das Stück herkommt, also wo das recherchiert wurde, da war ja tatsächlich die ursprüngliche Idee, dass man das in der Türkei auch zeigt. Und dann war die Überlegung, weil das im Rahmen eines Stipendiums eben entstanden ist, und dann haben wir uns überlegt, wie kann man das dort, also wie würde man das dort auch zeigen? Und die Form, die wir gewählt haben, ist eigentlich auch eine Form, die für die Türkei möglich wäre.
Hast du es dann gezeigt in
Nein, weil es eben nicht möglich ist.
Okay.
Das Interessante ist, dass es dann die Form, also das hat schon eine subversive Form im Sinne von, es wird ja nicht, es spielt in The State of Fire and Miracles, es spielt ja nicht in der Türkei, es spielt immer in anderen Sprachen und so, aber der Bezug ist dann doch durch den Hund, diese Geschichte ist so bekannt in Istanbul, dass wenn du dann, und es steht ja inhaltlich, ist ja klar, dass es um Propaganda geht. Das Wort Propaganda kommt auch sehr oft vor und so, und es wird halt darüber philosophiert und was Propaganda bedeutet und was für den Menschen bedeutet und was die Mechaniken sind dahinter. Und das alleine reicht ja schon, dass du, wenn du es in einem Staat wie in der Türkei zeigen würdest und das in Verbindung mit Erdogan zum Beispiel bringst, würden Leute, die involviert wären in diese Produktion, also auf türkischen Seiten, also der Veranstalter zum Beispiel, würden Probleme bekommen. Und das würde keiner riskieren, momentan nicht. Mhm. Und das war im Endeffekt geht es nicht, aber trotzdem ist die Form, also die subversive Form einer Fabel, also über eine Fabel, über einen Hund, einen politischen Kommentar zu erzählen, ganz konkret über ein Phänomen, das passiert ist, und das zu kritisieren, das ist ja eine Form, die kommt ja aus Ländern, wo das nicht möglich ist, eine Redefreiheit zu haben, sozusagen. Deswegen ist diese Form. Auch bei anderen Stücken, zum Beispiel bei einem Stück gemacht, das heißt Fictional State, da geht es um Mazedonien oder so und halt mit mazedonischen Schauspielern arbeitet, da ist es auch da spielt in einem Club und das ist auch sehr subversiv, wie sozusagen die politischen Verhältnisse dort reflektiert werden, aber sie werden nie so reflektiert, dass sie nur auf Mazedonien zutreffen, sondern auch universell gelesen werden könnten. Aber die Form ist auch inspiriert zumindest von den Zuständen in Mazedonien zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also 2012 war das.
Du hast ja auch Biedermann und die Brandstifter inszeniert und das ist ja auch so eine, also Max Frisch hat das, glaube ich, so auf den, war das Prager, nein, das war vorher. Also es gab eine bestimmte Situation, auf die Max Frisch das hingeschrieben hat, aber das Stück funktioniert ja auch überall, immer.
Genau, immer.
Jederzeit, das Stück, genau. Das kann man immer,
ja,
wurscht
das, wo. Ich finde auch, weil es verhältnismäßig abstrakt ist, also genau. Man weiß nicht so ganz genau, wenn man das Stück liest, worum es da überhaupt geht, weil da kommen zwei Brandstifter zu jemandem nach Hause und sagen ihm, du, wir zünden jetzt deine Wohnung an. Und der sagt, und ja, lustiger Witz, kommt ja, rein, genau. Ihr seid obdachlos und kommt natürlich, ihr könnt bei mir wohnen und übernachten. Nein, wir zünden dein Haus an, das ist ernst. Ja, ja, sicher, kommt rein und bedient euch im Kühlschrank. Also man weiß nicht ganz genau, wenn man das Stück liest, wofür steht denn das? Also was ist denn da der Inhalt? Heißt das, dass ich aufpassen muss, wenn ich zu mir ins Haus einlade? Das könnte man sich auch interpretieren, weil die zünden mir mein Haus an. Also da könnte ich dann ja auch, das spielt ja fast schon wieder so eine FPÖ-Logik in die Hand. Passt auf, wenn ihr
zu einer. Das würde ich noch nicht sehen, aber ja, natürlich kann man das so.
Ja, klar. Ja, so kann man so sehen. Oder man kann es auch sehen, schau wie dumm die sozusagen die Obrigkeit ist. Die verstehen nicht, was mit ihnen passiert, trotz aller Warnungen. Gehen sie trotzdem, ziehen sie trotzdem ihre sozusagen Biedermannartigkeit durch und werden dann am Ende eh bestraft, weil sie dann doch das Haus angezündet bekommen. Also es gibt verschiedene, und dadurch, dass es so abstrakt ist, kann man das so 180 Grad anders interpretieren. Deswegen funktioniert es halt immer, genau. weil es nicht zu zuschreibbar ist. Und das ist echt eine meiner Lieblingsproduktionen auch, weil das wäre zum Beispiel ein Spezialpreis, weil das ist, obwohl es auch Theater ist, ist eine Inszenierung, die spielt in Wohnungen.
Also genau,
wir gehen mit 50 Zuschauern mit Fackeln zu einer Wohnung.
Mit Fackeln?
Ja, ja, ja. Klar. Wieder mal die Brandstifter. und gehen dann zu einer Wohnung und klopfen, also klingeln unten und die machen uns auf.
Eine Privatwohnung.
Privatwohnung, ja.
Aber das ist schon vorher
auch. Die wissen, dass wir kommen, aber sie wissen nur, dass 50 Zuschauer kommen.
Wissen die von den Fackeln Bescheid?
Ja, die Fackeln machen wir vorher aus. Da gibt es nur so. Genau, und dann kommen die nach oben, die Zuschauer, und die Gastgeber wissen nur, dass 50 Zuschauer kommen. Sie wissen sonst nichts. Und dass sie genug Platz haben müssen für 50 Zuschauer. Mhm. Und dass sie nichts umstellen sollen und nichts verändern sollen in ihrer Wohnung. Mhm. Und dass sie zu Hause sein sollen. Und dann klingeln wir und gehen nach oben. 50 Zuschauer setzen sich ins Wohnzimmer, irgendwo hin, am Boden, Platz ist. Es kann auch mal 40 Zuschauer sein, wenn es eine kleinere Wohnung ist, aber wir suchen uns extra größere Wohnungen an, wo das möglich ist. Und dann gibt es eine Einführung, dass wir halt, also die Leute ziehen auch die Schuhe aus, im Flur stehen dann 50 Paar Schuhe und so. Und dann fangen wir an und sagen, wir spielen heute Biedermann die Brandstifter bei Ihnen zu Hause. Nur das Problem ist, wir haben die zwei Hauptrollen, Biedermann und seine Frau Babette, haben wir nicht besetzt. Da gibt es keine Schauspieler dafür. Und das müssen Sie als Gastgeber jetzt übernehmen. Okay. Das wissen Sie nicht vorher.
Okay.
Und dann müssen die beiden, also die Gastgeber, Geber und Geberin, müssen dann die zwei Hauptrollen übernehmen.
Und die kriegen die dann ein Kostüm?
Genau. Nein, das ist ja ihre Wohnung. Sie sind ja schon im Kostüm. das Bühnenbild ist ja auch schon da, nämlich ihre Wohnung.
Okay.
Und dann wird das sozusagen, das Ganze, Sie als Gastgeber werden dann eingebaut in das Stück. Das sind dann die Gastgeber und dann kommen halt die Brandstifter zu Ihnen nach Hause. Und die bringen so Fässer mit, oder ist Bier drin, also Bierfässer, und wir feiern bei denen dann in der Pause eine Party und so weiter. Und
die wissen, was sie sagen, oder die machen.
Das ist halt das Spezielle, dass sie bekommen dann halt über ganz viele Mittel immer wieder den Text präsentiert. Mhm. Als erste Szene zum Beispiel sitzt Biedermann in einem Stuhl und dann hat er eine Zeitung in der Hand und dann liest er die Zeitung und in der Zeitung ist der Text drin. Mhm. Also wenn der erste Figur auftritt, klingelt halt. Also es klingt banal, ist aber relativ aufwendig, weil die Schauspielerinnen sich immer auf eine neue Wohnung und immer auf neue Spielpartner einstellen müssen, die sie nicht kennen. Die haben nie geprobt dort. Mhm. Die kennen ihre Wohnung auch nicht und so gar nichts. Also das müssen komplett, und das funktioniert, das ist, haben wir im Endeffekt so gut geprobt und haben so viele Möglichkeiten, Improvisationsmöglichkeiten uns erfunden. Und dass das, es sieht aus, als wäre das ganze Stück komplett improvisiert. Es ist aber, würde ich behaupten, 5% maximal improvisiert. Es ist so genau festgelegt, wann man was macht, wann man zu welchem, jeder hat ein Bild zu Hause, jeder hat ein Buch irgendwo herumliegen, man thematisiert das Buch, das da drüben liegt, man thematisiert das Bild, das da ist, man geht, die Leute, einer der Schauspieler duscht sich dort, nimmt die Zahnpasta und die Zahnbürste von den Gastgebern, putzt sich damit die Zähne, wir räumen den Kühlschrank aus bei denen, es steht alles bei Max Frisch dran, es ist alles im Stück, also der ganze Kühlschrank wird leer gegessen von einem Schauspieler in einer Szene, weil das halt im Stück drin ist. Und da bist du echt der Kühlschrank leer dann halt einfach. Und es kann halt passieren, dass die am nächsten Tag eine Familienfeier hatten und da haben schon einen Kuchen drinnen und irgendwelchen Lachs vorbereitet und der ist dann weg. Und das macht es halt so echt, weil die Zuschauer merken, dass die Reaktion der Gastgeber in dem Moment echt ist. Weil das ist tatsächlich, wir essen tatsächlich den Lachs auf. Also der eine Schauspieler kommt schon hungrig hin und der hat die Aufgabe halt, ist egal, was in den Kühlschrank ist, du isst einfach alles auf. Und der ist auch Gott sei Dank so ein Allesesser.
Wie oft habt ihr das?
Wir haben 57 Mal gespielt.
Im Ernst? Ja. 57 Mal den Kühlschrank leer gegessen?
In zwei Spielzeiten, glaube ich, war das.
Aber hast du das dann mehrmals in der gleichen Wohnung gemacht? Oder?
Nein. Eben, es geht immer 57.
Wie bist du zu 57 Wohnungen gekommen?
Das Lustige ist, das kann man sich gar nicht vorstellen, da entwickelt sich eine Eigendynamik, weil stell dir vor, du hast eine Freundin, die bei dir, die das bei ihrer Wohnung macht und die Leute sind total geflasht, die Gastgeber, nach so einer Ding, nach so einer Vorstellung, weil sie einfach so voller Adrenalin sind. Sie haben einerseits gerade, waren gerade zwei Schauspieler, sie haben gerade 50 Zuschauer in ihrer Wohnung gehabt und sie haben gerade eine ziemlich wilde Party gefeiert, jeden Abend, die geht meistens bis 3, 4 in der Nacht, weil die Gastgeber, die Zuschauer und die Schauspieler nicht gehen lassen wollen. Die holen dann noch irgendwie Wein aus dem Keller und Bier und was weiß ich, Getränke und die Party geht weiter, immer. Das ist bis zu dem Punkt gegangen, wo die Schauspieler zu mir gesagt haben, Christian, ich kann nicht immer bis 4.
Zur Unterlage vom Lachs.
Und durch die Eigendynamik, weil die da so geflasht sind, erzählt die Freundin dir, du musst das bei dir machen. Und dann sagst du, warum? Was ist denn das? Ja, sage ich dir nicht, aber du musst das machen. Und dann rufst du an und sagst, ich möchte das bei mir machen. Ich weiß zwar nicht, was mich genau erwartet, aber ich habe Platz für 50 Zuschauer.
Ja.
Und das hat sich so eigen. Und dann die Leute haben auch so einen Spaß daran, das eben nicht zu sagen, was sozusagen die Krux an dem ganzen Ding ist. Sie lassen ihre Freundinnen auch in den Messer laufen gerne und kommen dann auch und schauen sich das an, wie die dann reagieren. Genau.
Mhm. Ja. Das ist speziell. Ja. Ich habe mir nämlich, also es ist eines meiner Lieblingsstücke, und ich durfte das heuer in der Justizanstalt Graz-Kalau ansehen mit Gefangenen.
Ah, okay.
Und das war so Stück im Stück. Da waren ja auch, waren jetzt keine durchschnittlichen Theaterbesucherinnen, sondern hauptsächlich Angehörige von den Schauspielern.
Und was waren Schauspieler? Es waren Insassen,
die das inszeniert haben mit einem Musiker und mit Regie und so. Aber die Schauspieler waren halt alles echte Insassen, echte Gauner.
Echte Gauner, ja, weil die sind ja Gauner, die zwei, die da zu Besuch kommen, sind die zwei Gauner, ja, sozusagen. Ja.
Genau. Jetzt zu was anderem. Mhm. Na, nochmal zum anderen Stück, das mich sehr berührt hat. Und da hast du für dich wahrscheinlich auch ganz normales Theater gemacht, aber du hast die Bühne in so eine Art Hornbach-Station verwandelt und deine SchauspielerInnen ein Boot nachbauen lassen. Mhm. Und auch der Titel des Stücks ist so eine Referenz auf ein philosophischen Trick. Das Schiff des Theseus. Kannst du kurz erklären, worum es da geht? Weil ich habe zum Beispiel eine Woche gebraucht, bis ich verstanden habe, was es mit dem Boot auf sich hat. Weil du beschreibst vorher, sagst, ja, du hast das Feuerwehrboot entdeckt, das die Oma von Thomas Berle nicht gerettet hat. Und ich habe wirklich eine Woche gebraucht, bis ich verstanden habe, dass es stimmt.
Genau.
Habe aber nachgedacht, wo hat er das her? Wie schafft er das? Das ist so ein altes Boot.
Genau, wir haben das, also das ist ein, also auf die Geschichte, der Ausgangspunkt war, Bernhard Berl ist ein Grazer Rom, das heißt, er hat einen Roma-Background, den er mir, also der ist ein langjähriger Freund von mir, den ich über zufällig schon sehr lange kenne, und irgendwann hat er mir mal Sommer erzählt von seiner Geschichte, dass er halt mit 18 draufgekommen ist, dass er diesen Roma-Background hat, dass er bis dahin nicht wusste. Und dann hat er eben seine Großmutter ausfindig gemacht, weil er halt wissen wollte, wo er herkommt, wie das zustande gekommen ist und wie seine Identität zustande gekommen ist. Und das, warum er eben als Kind auch immer sozusagen gehänselt wurde oder halt eben auch diskriminiert wurde aufgrund seiner Hautfarbe, aufgrund seines Aussehens. Und er aber ein waschechter Österreicher ist, wenn man so das so sagen kann. Aber halt einfach, ich hätte mir die Frage nie gestellt, aber scheinbar ist die Haut dann doch zu dunkel und die Haare dann doch zu dunkel, dass man ihn als...
Er ist ja auch im Land aufgewachsen.
Ja, auf dem Land aufgewachsen, genau. Und deswegen kann man schon nachvollziehen. Irgendwie, ich konnte es eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht nachvollziehen, weil für mich war er immer der Bernhard und ich habe nie gefragt, wo der herkommt. Das war ganz normal. Und dann hat er halt eben erzählt, dass er halt seine Großmutter kennengelernt hat und die ihm erzählt hätte, dass seine Urgroßmutter vor dem Anschluss, ein paar Tage vor dem Anschluss, also die mussten sich schon immer sozusagen in den 30er Jahren als Mitglieder der Roma-Gemeinschaft in Graz am Paulustor mussten die sich immer melden und mussten immer sozusagen sagen, dass sie da sind und mussten wie so eine Art Meldung abgeben, wo sie arbeiten und warum sie jetzt noch da sind. Und dann kurz vor dem Anschluss gab es schon die Deportationen von Roma in verschiedenen Konzentrationslagern oder Arbeitslager waren es damals zu dem Zeitpunkt. Und die hat dann mitbekommen, dass halt sozusagen der Anschluss nahe ist und dass das bald kommen wird. Und sie hatte so eine Angst vor der Willkür der Nazis, weil diese Willkür der Österreicher hat sie auch schon die ganze Zeit gespürt, dass die immer gesagt haben, entweder bleibst du hier, wenn du einen Job hast, dann bist du noch geduldet hier. Wenn du keinen Job mehr hast, dann gehst du ins Arbeitslager. Und diese Willkür hat sie bei den Nazis gespürt, dass das wahrscheinlich noch heftiger werden würde, was es ja auch war dann im Endeffekt. Und durch diese Willkür hat sie gesagt, das mache ich nicht mit, ich nehme das Leben. Und ist in die Mur gesprungen und hat sie sozusagen, wollte sie sich ertränken und ist dann auch ertrunken und ist dadurch Selbstmord, Suizid gestorben. Und Bernhard hat mir diese Geschichte erzählt und für ihn war das relativ hart, diese Geschichte nachzuvollziehen und auch emotional das zu verarbeiten, was seine Herkunft ist und was seinen Leuten unter Anführungszeichen angetan wurde und wie damit umgegangen wurde und hat es auf sich bezogen und hat lange Zeit gebraucht sozusagen damit, irgendwie klarzukommen und hat mir das so erzählt, diese Geschichte. Und ich habe dann gedacht, es wäre doch interessant. Und ich wusste, dass es in der Mur hier in Graz, an der Hauptbrücke und so sieht man das auch, gibt es diese Rettungsboote.
Ja, man sieht sie ja von der
Brücke. Die gibt es immer noch. Und ich habe mir gedacht, ich habe das recherchiert und habe überlegt, wie lange gibt es denn diese Rettungsboote schon? Sind die seit den 60ern da? Und habe herausgefunden, dass die halt schon sehr, sehr lange, also im 19. Jahrhundert gab es die schon. Es waren immer dieselben Art von Booten. Und habe halt herausgefunden, dass es in den 30ern auch schon diese Boote gab. So. Und dass die auch schon dort waren. Und ich habe mir so vorgestellt, das heißt dort doch, dass seine Urgroßmutter in die Mur gesprungen ist und keiner hat sie gerettet. Also man hätte diese Boote ja benutzen können, um jemanden, der zu ertrinken droht.
Macht man ja auch, wenn das passiert, ziemlich oft
genau,
eigentlich.
Genau. Und dann werden diese Boote benutzt und dann kommt die Feuerwehr, die Landesfeuerwehr, die Stürmer und kommt dann und zieht Leute raus mit diesen Booten. Genau, Zillen heißen diese Booten.
Genau.
Zille. Und ich habe mir einfach diese Situation vorgestellt und dann habe ich so gedacht, ja, wahrscheinlich haben Leute sie einfach, weil sie halt einfach das Z-Wort war, hat man sie einfach ertrinken lassen, weil sie nicht wichtig war. Und dann habe ich ewig lang recherchiert und habe einen Zillenbauer gefunden, der fürs Land Steiermark schon in vierter Generation die Zillen baut. Und habe ihn gefragt, ob es möglich wäre, herauszufinden, ob er eine Zille von 1934, die damals in Graz, ob er sie nicht zufällig hatte. Und er hatte die zufällig tatsächlich in seinem Garten stehen. Ziemlich vermodert natürlich und vermorscht und so, also ganz morschig und alt und so. Und er meinte, es wäre die Zille, die halt in der Mur gelegen hätte 1934. Ob das jetzt stimmt, genau, es ist auch nicht so wichtig, finde ich. Aber es ist zumindest aus dem Jahr. Hätte dort liegen können. Und dann haben wir die besorgt, diese Zille, das ist ein Rettungsboot, und haben die Idee gehabt, sie mit Bernhard und anderen Leuten aus der Roma-Gemeinschaft zu restaurieren auf der Bühne.
Auf der Bühne live vor Publikum
zu restaurieren. So zu restaurieren, dass sie halt wieder einsetzbar ist und dass wir sie dann am Ende wieder zurückgeben können an die Feuerwehr und sagen, so, jetzt könnt ihr sie endlich einsetzen.
Das klingt wie so eine Weite aus Wetten, das fällt mir jetzt ein, weil die Rüssel-Show war auch, die hieß Wettendat, was es dort gemacht hat, aber es ist nicht gewesen.
Findest du, weil es eine Außenwette ist?
Ja, man kann es auch. Ja, weil es einfach so absurd klingt, dass man halt ein Boot in 1,5 Stunden wieder nein, zusammen.
Das kann man aber nicht.
Nein, das kann man nicht.
Das kann man nicht. Also das ist nicht möglich. Das ist nicht, also das wollten wir tatsächlich machen am Anfang. Wir wollten eine Langzeitperformance daraus machen, dass wir sagen, wir restaurieren sie jede Performance ein Stück weiter, dass sie zum Schluss vielleicht nach 10, 12, 15 Vorstellungen fertig renoviert oder restauriert ist. Das geht aber nicht. Das ist, also dafür bräuchtest du Menschen, die das wirklich richtig gut können und die wirklich ausgebildete Restaurateure, Handwerker, Tischler, was auch immer, Zillenbauer sind. Dann kriegt man das vielleicht in 10, und selbst das würde man in 10 Stunden dann nicht schaffen, weil man Planken austauschen müsste und so weiter. Und das ist echt viel, viel Arbeit. Was wir machen, wir restaurieren schon auf der Bühne, aber
ja, und die DarstellerInnen, die machen halt, die haben Bohrer und Schrauben.
Nein, die arbeiten schon und sie müssen schon richtig auch, die mussten das auch üben und lernen und so. Das ist schon viel Arbeit gewesen, dass man denen beibringt, wie sie ein Boot restauriert und wie sie es abdichten, wie sie mit der Stichsäge umgehen, mit Schleifgeräten, mit Akkubohren.
So klassisches Theater ist es jetzt, nein, ist es schon ein bisschen erweitert.
Es wird viel gebaut.
Genau. Aber es ist ja total lustig.
Aber das ist auch wieder so ein Prinzip, ähnlich wie das Prinzip, dass Menschen aus allem Sinn machen wollen. Menschen schauen sehr gern anderen Leuten beim Arbeiten zu. Also sie schauen gern zu, also ich zumindest, ich gehe von mir aus auf andere Leute. Aber ich glaube, wenn interessante Menschen auf der Bühne sind, die versuchen, ein Problem zu lösen, nämlich,
ja, das ist immer,
das geht es ja bei der Arbeit, sie versuchen, ein Problem zu lösen. Wenn du mal anschaust, wenn du auf einer Baustelle stehst, dann siehst du ja sofort, was das Problem ist. Also siehst ja, die haben jetzt ein Problem, dass der Bagger da nicht hochkommt und jetzt müssen sie sich als Gruppe überlegen, wie sie diesen Bagger dort aus dem Loch wieder rauskriegen, zum Beispiel. Ja. Und das ist ein tolles Stück. Also eine tolle Performance. Also eine Gruppe von Leuten versucht jetzt das Problem zu lösen, wie kriegt man diesen Bagger aus diesem Loch raus? So, und das ist ja, deswegen stehen ja Kinder immer an Baustellen, weil das halt weil es dramatisches Potenzial hat. Ja. Natürlich.
Aber jetzt nochmal zurück zum Schiff. Also, nein, ich wollte nur noch erzählen, warum ich ich habe jetzt nicht eine Woche nachgedacht, aber ich habe eine Woche gebraucht, bis gemeinsam mit meiner Kollegin, bis uns das wie Schuppen vor die Augen fällt. Kein Boot hat die Oma von Thomas Bell gerettet und deswegen ist es das Boot, das die Oma nicht gerettet hat.
Genau, richtig.
Genau, das war die Falle. Genau. Und das Schiff des Jesus ist ja auch so ein Gedankenexperiment, okay, das schaffen wir jetzt noch ganz kurz.
Ja, ich sage es nur ganz kurz, es ist ein philosophisches Paradoxon, das ist ganz einfach zu erklären. Es ist das Schiff des Theseus war wie Odysseus, ein Seefahrer, der ein Abenteuer erlebt hat, griechische Mythologie. Und der ist halt immer rausgefahren und auf Abenteuerreise und musste auf dem Lauf seiner Reise alle Teile des Bootes austauschen, reparieren. Und als er zurückgekommen ist, stellte sich die Frage, ist dieses Schiff überhaupt noch sein Schiff oder ist es ein anderes Schiff, weil so viele Teile ausgetauscht wurden. Und das ist eine grundsätzliche philosophische Identitätsfrage, also Identitätsphilosophie ist das so eine Hauptfrage geworden. Wer sind wir? Bin ich ich oder bin ich die Teile von meinen Erfahrungen und meinen austauschbaren Erfahrungen? Verändere mich sozusagen meine Identität? Bin ich noch derselbe Christian, der ich als Vierjähriger war, oder bin ich jetzt ein ganz anderer, weil ich so viele Sachen an mir ausgetauscht habe?
Genau, und dann gibt es ja noch die Erweiterung, wo man sagt, okay, die ganzen Teile, die der Jesus ausgetauscht hat, wenn man die hernimmt, und das Schiff dann nochmal,
wenn man die nochmal zusammenbaut, ist das wieder dieses Schiff oder ist das ein zweites Schiff? Das ist das Paradoxon, weil die Antwort darauf auf dieses Paradoxon, ja und nein, es ist das Schiff und es ist nicht das Schiff.
Prinzipiell, deine ProtagonistInnen sind jetzt nicht so, also das letzte Stück für den Steirischen Herbst, das hat ja auch Anti-Hero im Namen, Empire, the Root for the Anti-Hero, und das sind eben Leute aus dem Straßenbahner-Fußballclub, ein Hund eben mit Schlappohren oder eben der Bernhard Berl, der Enkel einer von den Nazis ermordeten Frau oder auch Klein Ganoven. Und dann hast du noch was Lustiges quasi auf der Stehtotal. Du hast den Don Quixote in die Mancha, einen Vorort von Graz, verlegt. Genau. Mich erinnert das so.
Die Mancha ist ja, bei Don Quixote heißt dieses Gebiet in Spanien, heißt ja Mancha.
Ja, ich weiß. Ich will zum Beispiel immer gefragt, warum.
La Mancha,
Das fällt mir jetzt ein wegen Bukowina. Josef Roth ist in Galizien geboren und ich habe immer gedacht, Galizien ist in Spanien. Also. Und ich habe auch eine Zeit lang gebraucht. Ja, es gibt solche Sachen. Ah, wie kommst du zu deinen Geschichten und Stoffen?
In der Dusche. Nein, aber auch. Nein, es ist einfach durch, die fliegen mir zu. Also ich Du
musst nicht suchen.
Suche nie. Ja. Also ich suche gar nichts. Also es sind einfach Menschen, erzählen mir etwas und ich kombiniere. Mhm. Das ist das, was ich mache. Ich höre was und denke und setze das, was ich höre, sofort in dem Moment in einen Kontext. Und man kann das, alles ist eine Geschichte. Man kann aus allem eine Geschichte machen.
Stimmt. Alles ist eine. Und es gibt eigentlich nichts Lustigeres als echte Geschichten. Also es gibt ja auch das kann man nicht erfinden, wenn da jemand.
Genau. Ich würde das sogar noch erweitern. Ich finde, meiner Meinung nach gibt es nichts Lustigeres als eine echte Geschichte, die man lustiger macht.
Ich finde, wenn man sie so echt wie möglich lässt, naja.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe schon viele echte Geschichten gehört, wo ich dachte, das ist super im Kern, aber wenn man es ein bisschen anders erzählt, ist es noch lustiger.
Ja? Ja gut.
Der Kern bleibt dasselbe. Der Kern muss ernst echt bleiben, natürlich, weil es spüren die Leute. Aber die Art und Weise, wie man es erzählt, ist wichtig. Das ist wie man einen Witz erzählt. Man kann einen Witz erzählen inhaltlich oder man kann ihn gut erzählen.
Also man kann inhaltlich keinen Witz erzählen. Witz muss man immer. Es ist nicht witzig, wenn man nur den Inhalt erzählt.
Genau, das kann ich ja. Genau. Man kann nicht inhaltlich erzählen, sondern immer nur mit einer Haltung oder mit einer Performance dahinter.
Sozusagen. Genau, und der gleiche Witz ist manchmal halt.
Genau. Kommt davon, wer ihn erzählt. Ja.
Muss performt werden.
Genau.
Man darf nicht mit der Pointe anfangen.
Das sowas nicht.
Ich habe meine Nichte zum Beispiel, weil die braucht immer so ewig, bis sie Geschichte erzählt. Und ich schlafe dann immer ein und dann habe ich ihr beigebracht, Witze zu erzählen, weil da hast ganz klare Struktur. Mhm. Einleitung, Hauptteil, Pointe.
Mhm, genau.
Hat funktioniert.
Mhm. Ja, voll.
noch was beim Theater total schön ist, ist der Moment eben, das haben wir eh schon angesprochen, man kann es nicht wiederholen. Mhm. Aber man muss halt auch hingehen und sich das anschauen. Mhm. Und hast du jetzt einmal überlegt, Filme zu machen oder auch Drehbücher zu schreiben? Also wir hatten beim letzten Podcast Thomas Stiebsitz zu besuchen, der hat gemeint, ja, irgendwie aus Zufall hat er einen Krimi geschrieben. Und er wurde dann Bestseller und jetzt schreibt das Drehbuch für seine eigene Krimi-Verfilmung. Wolltest du mal Film machen oder was haltest du überhaupt vom Genre Krimi?
Vom Genre Krimi, also Film, ich hab sogar an der Filmhochschule in München Drehbuch studiert. Mhm. Also ich wollte auf jeden Fall immer schon Filme machen. Ich habe auch Filme gemacht, also es ist nicht so, dass ich keine gemacht hätte. Es wurden auch schon Filme produziert, aber ich habe auch mehrere Drehbücher geschrieben, aber das Problem beim Film für mich ist, glaube ich, dass es werden halt mittlerweile so wenig Filme produziert. Und einen Film zu starten, den man wirklich gut machen möchte, ist so aufwendig und braucht so viel Zeit und so viel Geld vor allem auch, dass man, klar kann man alles irgendwie so indie-mäßig ganz low-budget machen und so, aber da muss man dann wirklich auch viel Zeit investieren und da sind wir wieder bei diesem Entweder-Oder. Dann in dem Fall bei mir leider nicht beides gleichzeitig, weil im Theater kann ich sozusagen zwei Sachen im Jahr machen und relativ schnell reagieren, hab heute eine Idee und in einem Jahr oder so kann ich es machen. Beim Film, wenn ich heute eine Idee oder ein Drehbuch schreibe, dann brauche ich 5 Jahre, bis es gemacht wird. Und dann muss ich 5 Jahre dranbleiben daran, bis es gemacht wird. Und das ist mir ein bisschen zu kompliziert. Also nicht zu kompliziert, aber es dauert zu lang. Und ich schaffe das nicht. Ich habe nicht dieses Durchhaltevermögen, dass ich 5 Jahre an dem Film dranbleibe.
Aber wie viel Zeit planst du ein für deine Projekte und woran arbeitest du jetzt aktuell gerade? Magst du drüber reden?
Also ich mache gerade zwei Produktionen. Ich habe immer so ungefähr mindestens ein Jahr Vorlaufzeit. Mhm. Also meistens die ersten Gedanken kommen meistens viel, viel länger vorher. Aber so ein Jahr sozusagen die organisatorischen Dinge zu machen, also Leute zu finden.
Das ist bei dir teilweise recht aufwendig.
Ja, genau. Also viel recherchieren meistens viel. Also die Recherche findet meistens noch früher statt, aber die Leute zu finden und die Orte zu finden und die das zu budgetmäßig. Ja, ja gut, die haben sich dann im Laufe der Zeit. Genau. Aber man muss nur eine vorher finden. Aber genau, ein Jahr ungefähr und jetzt so 1,5 Jahre jetzt gerade mache ich ein Projekt, das heißt Party Party. Da geht es um zwei verschiedene Partys, die parallel stattfinden. Also man sieht auf der Bühne zwei Partys. Mhm. Und im Sinne, also Party Party im Sinne nicht von Party, sondern auch im Sinne von Partei. Also Partei, Partei. Das Thema ist Segregation, also Teilung, Aufspaltung. Und das Ganze wird, das Spezielle jetzt wieder dabei ist, dass es von Kindern gespielt wird. Also es sind 2x6 Kinder
Also ist es Kindergeburtstag?
Nein, eben nicht. Also es ist keine Kinder. Also die Kinder spielen es zwar, aber die Kinder spielen keine Kinderparty.
Ich verstehe.
Es ist eine Erwachsenenparty oder eine quasi Erwachsenenparty. Okay. Und sie spielen es auch nicht Erwachsene, aber sie verhalten sich wie Erwachsene. Das ist das Unterschied, Kinder und Erwachsene nachspielen oder ob sie Dinge tun, die auch Erwachsene tun würden. So.
Und wo wirst du
das? Das wird im Rahmen des Dramatikern-Festivals rauskommen und das machen wir im Theaterhaus.
Ah, da habe ich Bocic gesehen,
die Uraufführung war mit Bocic.
Genau. Ich liebe das Theaterhaus. Das ist so
wir bauen eine Drehbühne rein und
cool.
Dann kommen das ist eine und das andere ist, ich mache eine Produktion, das bereite ich vor und das zweite, was ich parallel vorbereite, ist eine Produktion, die heißt The Great Resignation und da geht es um die Frage, ob die letzte Freiheit des Menschen im Verhältnis zur künstlichen Intelligenz das Aufgeben ist.
Okay.
Also ob sozusagen das Aufgeben die letzte Bastion des menschlichen Willens im Verhältnis zur künstlichen Intelligenz ist. Also alles hinzuschmeißen können nur Menschen und nicht Maschinen.
Da muss man nachdenken. Das passt. Was ich dich noch fragen wollte, diesen Herbst ist noch was passiert in Graz für dich. Du hast das Theater im Land, also du hast gemeinsam mit Anja Wohlfahrt die künstlerische Leitung im Theater im Land übernommen. Das ist ja auch ein bisschen auch zurück zu deinen Wurzeln. Mhm. Du hast 2007 den Retzhofer Dramapreis gewonnen und das Theater im Land ist ja fokussiert auf Autoren-Theater.
Genau.
Was wird sich ändern unter eurer Leitung? Es läuft eh gut. Also, in den letzten Jahren sind viele deiner Stücke dort gelaufen.
Ja.
Aber was wollt ihr?
Also es wird sich jetzt nicht so im Sinne verändern, dass alles neu ist. Mhm. Dass einerseits macht es oft auch gar keinen Sinn, alles neu zu machen und andererseits gibt es ganz simpel die Ressourcen nicht. Das hat auch mit Fördergeldern zu tun und die Fördersituation jetzt gerade.
Welches Budget ist
das? Ist jetzt einfach jetzt gerade immer schwieriger natürlich auch und auch wenn man da große Pläne hätte und wenn man da mit viel Energie reingehen möchte, ist es einfach nicht möglich, weil wenn man teilweise nicht kleinste Beträge hat, um Dinge zu realisieren, dann braucht man nicht nachdenken. Also es hat keinen Sinn. Also wenn man nicht mal um 200 Euro nachdenken kann, etwas anders zu machen, dann macht das keinen Sinn. Von dem her wird es jetzt nicht es wird stückweise Sachen neu geben. Es wird jetzt nicht sozusagen so ein Neustart im Sinne von, wir bauen jetzt das ganze Theater um und alles sieht anders aus und alles ist anders und die Website ist anders und so.
Das schaut eh gut aus.
Nein, es ist okay, aber wir hätten schon gerne ein paar Dinge anders und neu und so. Aber das wird auch kommen, aber das wird dauern. Das wird jetzt nicht von heute auf morgen gehen. Es hat nichts damit zu tun, dass wir nicht können oder wollen, sondern dass es nicht möglich ist. So. Aber das wird möglich sein, hoffentlich im Laufe der nächsten Jahre. Aber es wird sich ändern, glaube ich, dass wir versuchen natürlich dem Ganzen einen gewissen Art von Stempel aufzudrücken, dass wir sozusagen eine Linie reinbringen, dass es auch unsere Kontakte reinkommen, Leute uns ansprechen und sagen, hey, wir wollen ein Projekt machen, wir wollen dort ein Projekt machen, wo ihr auch ein Projekt macht. Also, dass man sozusagen Synergien schafft mit Leuten, mit Gruppen, aus Graz, aber auch aus international oder national.
Genau, und ihr habt ja da diese offene Bühne ausgerufen. Ist das neu?
Das ist neu, das Format, du meinst 2x2 Meter heißt das Format. Genau, das ist neu. Das sind so kleine Formate, wo wir versuchen, interessante Dinge zu machen, wo man auch vielleicht Leute ins Theater kriegt, die nicht unbedingt ins Theater gehen würden sonst, aber weil ihre Freunde eine lustige Idee haben, die sie auf diesem 2x2 Meter präsentieren wollen zum Beispiel, ausprobieren, dass die dann halt auch kommen und vielleicht dann sehen, wo das Theater überhaupt ist oder was es da sonst noch gibt und so. Und gleichzeitig macht es auch total Spaß. Also es ist eine total interessante und für junge Leute und auch alte Leute alles mögliche, ältere und junge zusammen.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und jetzt, das Theater am Land ist ein wichtiger Bestandteil der freien Szene. Wir haben darüber geredet, also du bist Teil der freien Szene. Mhm. Weil du ja auch freischaffender Regisseur bist. Mhm. Was genau ist die freie Szene für dich? Weil ich muss das regelmäßig wieder nachschauen und neu überlegen. Also es ist ein Begriff, mit dem man viel arbeitet.
Für mich habe ich eine relativ klare Definition. Die ist jetzt nur für mich klar. Vielleicht ist das nicht so, vielleicht sehen das Kolleginnen und Kollegen nicht so, aber ich sehe so. Die freie Szene ist dafür da, neue Formen und neue Dinge auszuprobieren, die sonst nirgends zu sehen sind, die nicht im Stadttheater zu sehen sind zum Beispiel. Also ich gehe also auch Themen und Formen zu machen, zu finden, die jetzt nicht, die noch nicht im, sage ich mal, Mainstream angekommen sind. Ich weiß, da gibt es ein bisschen Überschneidungen, weil das Stadttheater natürlich auch immer wieder versucht, neue Sachen zu machen, neue Formen. Ich würde aber behaupten, dass das was anderes ist. Ich würde behaupten, dass aufgrund der Struktur des Stadttheaters es gar nicht möglich ist, wirklich super neue Sachen auszuprobieren.
Also du kannst jetzt keine Produktion in Privatwohnungen machen? Also
haben naja, kann man schon, aber doch, das machen ja auch. Ich sage jetzt nicht, dass sie das nicht machen, aber die Aufgabe, was die Stadttheater machen im Endeffekt, aber die Aufgabe der freien Szene wäre, neue Formen zu überlegen und neue Formen des Zusammenarbeitens vielleicht, neue Themen, nicht neue Themen, Themen kann man keine neuen machen, aber zumindest neue Blickwinkel auf Themen zu bringen und vor allem die Formen auszuprobieren, also ausprobieren. Das kann auch scheitern, aber die freie Szene kann sich vielleicht eher leisten zu scheitern, also im Sinne von... Ja. Weil wir können natürlich, weil ein Stadttheater mit 500 Plätzen oder 1000 Plätzen hat einen ganz anderen Druck, dass diese Produktion für 500 oder 1000 Plätze für alle irgendwie akzeptabel wird, sozusagen. Mhm. Ich muss in der freien Szene mit 100 Plätzen nicht unbedingt
100 ist eh viel, ja.
100 ist ja, 100 ist eh viel, aber mit 100, ja, 100 Plätze haben wir ungefähr, genau. 90 bis 100, je nachdem, immer bestuhlen. Aber für 100 Plätze muss ich trotzdem nicht... mainstreamig sein. Mhm. Und für 500 musst du schon ein bisschen nicht ja, mainstreamig, aber zumindest so, dass du, weil du musst da die Plätze füllen irgendwie. Und das ist deine Aufgabe. Und das ist nicht unbedingt unsere Aufgabe, die Plätze zu füllen, sondern unsere Aufgabe ist, neue Formen zu finden, die dann wiederum die Stadttheater beeinflussen in langer Sicht, dass die Formen sich dann auch ändern. Genau. Das ist ja so, das passiert ja auch. Oder ist zumindest in der Vergangenheit so passiert. Momentan ist es ein bisschen leider, finde ich, gibt es viele freie Szenen, Bruderhäuser, wo ich den Unterschied zwischen Stadttheater und freier Szene nicht unbedingt sehe. Mhm. Das heißt, die machen auch Stadttheaterproduktionen eigentlich in der Form. Im Geld nicht, aber in der Form.
Genau. Und jetzt apropos Mainstream, freie Szene steht ja auch für eben wenig Budget meistens. Mhm. Muss nicht sein, aber meistens. Ich fragte, wir hatten eben beim letzten Podcast Thomas Stiepsitz da. Mhm. Der ist halt Kabarettist und Cabaret macht ja eigentlich auch so ähnliche Sachen. Die machen auch politische Dinge, ist ein bisschen offensichtlich, aber muss auch nicht sein. Beschäftigen sie viel mit dem Alltag, mit dem Scheitern im Alltag. Mhm. Und deine Stücke sind ja auch lustig.
Ja. Sehr trocken formuliert.
Die Themen sind oft nicht lustig, aber die Umsetzung ist immer lustig. Ja. Mhm. Und wie stehst du zu diesem Genre? Weil der Thomas Stiepsitz, ich meine, der hatte irgendwie so gezaudert, sich selbst als Künstler zu bezeichnen und sagt, als Kleinkünstler. Wie siehst du das? Liegt das an der Größe der Produktion? Weil du hast ja nur einen Menschen, der als Kabarettist auf der Bühne steht, ein bisschen Regisseurin und vielleicht noch ein bisschen Equipment. Oder darf Kunst einfach nicht lustig sein? Offiziell.
Ich finde, Kunst muss immer lustig sein. Aber es muss nicht nur lustig sein, natürlich, das geht auch nicht. Aber Humor, ohne Humor kann man, glaube ich, ganz wenig erzählen. Selbst wenn ich die ernsthafteste Erzählung und die traurigste Erzählung braucht, das heißt auf Englisch heißt Comic Relief. Also das erzählt ja alles. Comic Relief heißt, ich brauche eine komödiantische Erleichterung, aber eine Art von ein Ventil, wo das einmal kurz rauskommt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine Geschichte erzähle, die nur traurig und nur die super ernst ist und so, ich brauche dann einen Moment zumindest, wo das sozusagen, wo die Leute einmal kurz durchatmen können, weil sonst hören sie mir nicht mehr zu. Ich kann ja nicht eineinhalb Stunden lang die Leute sozusagen so zudrücken. Ich muss ja einmal kurz das Ventil aufmachen und dann kann ich wieder drücken, aber ich muss ja das Comic Relief Ventil sozusagen aufmachen. Deswegen ist das total wichtig in der Kunst, grundsätzlich. Und ich glaube auch, alle guten Kunstwerke sind auch humoristisch. Irgendwo. Nicht auf der Oberfläche, aber wenn man genau hinschaut, gibt es da so einen kleinen Schalk irgendwo oder irgendwas gibt es in allen Sachen. Glaube ich ganz sicher. Die sind jetzt nicht, und das ist ja der Unterschied zu Kabarett, ist aber ganz oft ja auch traurig oder depressiv oder ernsthaft oder so. Aber wir sind da wieder bei dem Stadttheater ein bisschen, bei dem Stadttheaterproblem. Ich glaube, du fängst als Kleinkünstler an, vor 50 Leuten, 100 Leuten, also das ist das Kleinkünstlerische, glaube ich, dass man halt vor wenig Leuten spielt. Und dann wird man erfolgreich mit dem, was man macht. Und dann muss man schauen, wie kriege ich jetzt 1000 Leute, wie halte ich die bei der Stange? Wie kommen die zu meinen Shows sozusagen? Und dann musst du halt dann auch die das ein bisschen bedienen. Und dann so. Und ich bin dann, vielleicht gibt es ein paar Ausnahmen, aber so grundsätzlich ist Kabarett schon eher mainstreamig. Das gefällt vielen Leuten. Und das ist ja auch gut, warum nicht?
Ja,
ob Künstler. Ich glaube, das ist eine Bezeichnungsfrage. Du kannst dich als Künstler bezeichnen, wann du willst. Also das ist ja,
ich finde, man kann auch.
Ich bezeichne mir als das vielleicht, genau. Und dann sage ich halt, ich bin Künstler und dann bin ich es halt. Also. Oder halt, wenn man sagt, du bist das nicht, dann bin ich es halt nicht.
Ja, genau. Es gibt immer das Recht auf schlechte Kunst.
Ja, ist klar. Ja, also ich, ja,
gibt aber. Schlechte Automechaniker.
Aber im Gegensatz zum Automechaniker, wo ich davon ausgehe, wenn er das wirklich, der muss das vielleicht irgendwann mal lernen. Also ein Lehrberuf. Künstler musst du nicht lernen und kannst trotzdem sagen, du bist Künstler.
Ja, stimmt.
Also ich, stimmt, ja. Ja. Also nur weil ich studiert habe, bin ich noch kein Künstler.
Na, stimmt, du musst es machen auch.
Genau.
Aber ist jetzt die Frage, ob ein Automechaniker, der noch nie ein Auto angegriffen hat, nach seiner Ausbildung immer noch Automechaniker ist. Man weiß es nicht.
Ja, das ist schwierig. Ja, ist die Frage.
Okay. So, jetzt stelle ich dir noch unsere Entspannungsfragen zum Schluss.
Sind eigentlich, wieso hast du die nicht am Anfang gestellt?
Ja, weil ich es nicht gemacht habe.
Entspannungsfrage brauche ich jetzt keine.
Das sind eigentlich die Moment. Es sind Aufwärmfragen oder eben Abschlussfragen, wenn man es vergisst am Anfang. Aber sie können auch ziemlich aufregen.
Okay, ja. Okay, das ist
aber gut, wenn du willst, kannst du aufregen, bevor du gehst.
Die musst du kurz beantworten.
Du musst dir gar nicht beantworten. Okay. Es funktioniert so. Also ich habe das von einem Kartenspiel von einer Bekannten, die ist Ukrainerin, war im Gefängnis in Russland und hatte viel Zeit, um dieses Kartenspiel zu entwickeln. Okay. Hat jetzt schon die zweite Edition, das heißt Bridge or Park.
Soll ich noch sagen mal?
Bridge or Park, also Brücke oder Park.
Bridge or Park.
Sie kann nicht so gut Englisch und es ist auf, ja.
Bridge or Park.
Also, okay. Es geht darum, du kriegst von mir zwei Wörter, zwei Begriffe und du musst dich entscheiden, nicht für das, was du lieber hast oder was dir mehr taugt, sondern womit du eher leben kannst. More acceptable. Das ist ein Riesenunterschied. Video oder Audio?
Video.
Du kannst es auch begründen, wenn du magst. Also.
Weil im Video auch Audio dabei ist.
Das sagen die meisten. Okay, Kunst.
Nicht immer, aber nein, das stimmt eigentlich nicht, weil Video ist Video.
Man kann es ja tonlos
sagen. Ja, aber eher vielleicht. Ja.
Kunst oder Kultur?
Kultur.
Warum?
Weil Kunst alle sagen.
Ja, der erste Impuls, aber wenn man. Ich würde auch Kultur nehmen.
Weil es die Kunst beinhaltet.
Genau. Und auch ermöglicht. Weil es gibt. Also es gibt super Kulturen und es gibt super Kunst, aber es gibt, wenn du schlechte Kultur hast, schaut es mit der Kunst auch nicht so gut aus. Und die letzte Frage ist: Kultur oder Natur?
Kultur oder Natur? Jetzt habe ich ja schon einmal Kultur gesagt.
Na, das ist wurscht.
Ich würde wieder Kultur sagen, weil das wieder die Natur wieder dazugehört. Weil du kannst ja sozusagen auch wandern gehen als eine kulturelle, identitätsstiftende Sache sozusagen.
Ja.
Ja, das ist immer noch.
Also das war jetzt weder Entspannung noch Aufregungsfang.
Ja.
So, lieber Christian, man kann im März deine Produktion Troll sehen im Theater am Land, wird wieder aufgeführt. Das ist Teil der Trilogie, wo Bochi der zweite Teil war. Ist,
genau.
Unbedingt anschauen gehen. Das Theater am Land ist auch ein wunderschönes Theater. Lieber Christian, vielen Dank für das wunderbare, inspirierende Gespräch. Ich werde jetzt wieder was zum Nachdenken haben, aber das ist bei mir eh leicht.
Vielen Dank.
Weil ihr lange Leitung
habt.
Ich wünsche dir alle Preise dieser Welt.
Dankeschön.
Und freue mich schon sehr auf deine nächste Produktion. Party, party.
Ja, super. Vielen Dank. Danke.
Vielen Dank.
Ciao.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.